Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast aus dem Börsenradiostudio.
Martin Weinrauter ist mein Name, Fondsmanager, Vermögensverwalter und wichtig bei all dem, was ich immer sage, wir sind Risikomanager durch und durch, das macht uns aus.
Und ich bin Andi Groß, die Stimme von Börsenradio. Sie sind Trendfolger, Sie sind Risikomanager, aber welche Trends sehen Sie denn momentan am Markt? Welche Trends errechnen denn Ihre Modelle derzeit am Markt?
Vom Thema her schon mal gut, Plural Trends, denn es ist tatsächlich nicht so einfach. Es gibt nicht den Trend im Markt, den man errechnet. Es gibt unterschiedliche. Und ein Beispiel für die unterschiedlichen Trends ist sicher der Vergleich von Europa mit Amerika. Schaue ich auf Europa, sehe ich den Stock 600. Der bildet den europäischen Markt ab. Stock 600 nicht Euroland, sondern darüber hinaus. Also Großbritannien ist auch drin. Was dieser Index zeigt, ist die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Wenn man draufschaut auf die Grafik, wenn man das Bild betrachtet, sieht man seit April, hängt er in einer mittelfristigen Seitwärtsbewegung fest und schafft das nicht, seinen langfristigen Aufwärtstrend mit neuen Hochs zu bestätigen, weil das macht ja einen Aufwärtstrend aus, eine Serie von neuen Hochs. Das neue Hoch ist immer höher als das alte. Und ganz anders sieht es dann in Amerika aus. Schaue ich nach Amerika, das Pendant zum Stock 600 ist der S&P 500. Und das, was dieser Index abliefert, das kann man wirklich nur einen Aufwärtstrend nennen. Und in Zahlen, Währungsrelation kann man vernachlässigen. Seit Jahresanfang Stock 600 plus 10% und der S&P 500 plus 23%. Da liegt schon mal eine kleine Welt dazwischen.
Diese Welt, die sehen wir im Rückspiegel, also rückwärts betrachtet und wollen natürlich nach vorne schauen, aber merken immer wieder, Vergangenheit und Gegenwart sind eindeutig, können wir entsprechend beschreiben. Die Zukunft liegt aber im Nebel. Was machen wir jetzt damit? Wie stellen Sie sich momentan auf?
Nebel passt gut zum Herbst. Aber im Moment, wenn ich aus dem Fenster schaue, wenn ich jetzt im Moment aus meinem Fenster schaue, sehe ich Sonnenschein und ich nehme jetzt einfach mal eine Strategie, um genauso klar wie der Sonnenschein das Ganze zu zeigen. Wir führen, man muss es nochmal zurückgehen, wer sind wir? Und als Trendfolger, als quantitativer Trendfolger führen wir natürlich keine Debatten über das, was passieren könnte in der Zukunft oder eben auch nicht passieren könnte. Und wir folgen stattdessen den Märkten auf ihrem Weg und Europa und Amerika. Wenn man Stock 600 und S&P 500 vergleicht, ergibt sich die Positionierung aus der jeweiligen Dynamik der einzelnen Märkte und im direkten Vergleich heißt das klar in Zahlen und präzise, 80% der Assets sind in den USA, 20% in Europa allokiert.
Klar und präzise, aber vermutlich nicht für alle Ewigkeit. Diese Allokation ist ja nicht in Stein gemeißelt.
Kein bisschen. Was ich gerade beschrieben habe, Amerika, Europa, der Atlantik liegt dazwischen. Darum heißt diese Strategie, die das relativ vergleicht bei uns im Haus, Cross-Atlantik-Strategie, besteht im Grunde aus drei Asset-Klassen. Aktien Europa, Aktien Amerika und, wir sind schließlich Risikomanager, läuft auch noch permanent ein Vergleich mit einer risikolosen Parkposition mit. Und weil wir das Risikomanagement bei uns immer in den Mittelpunkt der Arbeiten stellen, hat die größte Priorität bei uns, soll dieses Modell in der Cross-Atlantik-Strategie schnell reagieren können. Es arbeitet daher im Wochentakt, schnelle Reaktionszeit. Und die Verlagerung USA-Europa, da reicht es vollkommen, wenn man im Monatstakt agiert. Hier und jetzt, in diesem Moment, heißt das 80% Amerika, 20% Europa. Aber auf der Risikomanagement-Seite kann das tatsächlich sein, wenn die Märkte rebellisch werden und sagen, das reicht uns jetzt mit dem Weg nach oben, geht es im Wochentakt dann sehr schnell nach unten. Also nichts ist in Stein gemeißelt.
Also da hat man es festgestellt, ist nicht in Stein gemeißelt, aber dieser Berechnungsmodus, der Algorithmus selber, ist der in Stein gemeißelt?
Das ist immer eine Geschichte für sich und in diesem Fall ist es sogar eine besondere Geschichte und die reicht zurück bis zur Gründung des Unternehmens. Zudem betrifft es tatsächlich echte Grundsatzfragen. Wie sehr soll an einem Algorithmus geschraubt werden? Oder noch markanter, soll überhaupt geschraubt werden am Algorithmus? Wollen wir dieses Fass heute tatsächlich aufmachen? Ist ein Grundsatzthema.
Naja, also von mir aus sehr gerne. Also die Märkte sind ja relativ einfach. USA Aufwärtstrend, Europa seitwärts. Da scheint ja alles gesagt. Also da können wir ruhig eine Grundsatzdebatte führen. Ich denke, wir haben Weihnachten beide was vor.
Ja, okay. Also wir können eine Grundsatzdebatte führen, aber gerade nochmal so reingeschoben, es gibt natürlich noch die US-Wahlen, auch spannend. Es gibt China, das war der Hingucker unter den Märkten in der vergangenen Woche. nicht in der Vergangenheit, wohl schon einen Monat her. Und die Geschichte, die wir dieses Jahr schon mehrmals zusammengekocht haben, die Magnificent Seven versus Small Caps, wird nach wie vor heiß im Markt diskutiert. Und wenn ich die Kollegen höre, dann ist es so diese Formulierung, holen die Small Caps endlich auf. Man muss wirklich endlich mit Ausrufezeichen machen an dieser Stelle. Boah, und wenn man einmal anfängt zu sortieren, Nvidia natürlich, unser Star-Better auf dem Baseballfield, tolles Interview, habe ich immer noch im Ohr. Ich habe in diesen Debatten, die die Kollegen zu den markanten Themen führen, gerade Nvidia, selten weitere Fürsprecher für Nvidia gehört. Und doch, wenn man Nvidia einfach nochmal nimmt, die große Story aus diesem Jahr, die massive August-Korrektur, runter damit und jetzt wieder ein neues Allzeithoch, alles ausgebügelt. Also es gibt schon ein paar spannende Themen im Markt.
Ja, ich merke schon, es sind durchaus verlockende Themen, kommen gerade vor, wie im Restaurant, wenn ich mit meiner Frau zum Essen gehe, dann kriegen wir so die Karte und dann steht da alles drauf und das könnte man nehmen und das vielleicht auch, ja, vielleicht erstmal so von oben bis unten und teilen das dann. Falls wir jetzt wegen der aktuellen Märkte und der Themen jetzt dann doch nicht zu der Geschichte kommen mit der Grundsatzfrage, ich würde vorschlagen, das heben wir uns dann einfach auf für den nächsten Durchblick, wenn Sie einverstanden sind. Also dann gehen wir doch mal rein, Reihe rechts, die aktuellen Themen. Sie hatten angefangen mit der US-Wahl. In 2 Wochen wissen wir mehr, oder auch nicht?
Jo, also definitiv, was in Amerika passiert, was gewählt wird, wenn die Wahl durch ist. Ich nehme die Debatte im Markt wahr und sehe die exakten Analysen. Wie sieht das Wahlprogramm der Republikaner aus? Wie sieht es denn aus bei den Demokraten? Und wer mag für die Börse besser sein? Und was hat die Börse schon vorweggenommen? Was wäre die Überraschung? Und ich würde sagen, das ist überhaupt nicht der zentrale Punkt für die meisten Anleger. Denn wenn wir Europäer auf die US-Wahl schauen, und ich schaue mir die Kommentare an, scheint die Mehrheit den Weltuntergang zu erwarten, falls Donald Trump an die Macht kommen würde. Für die US-Börse muss das aber überhaupt nicht der Fall sein. Wenn ich die Milestones in seinem Wirtschaftsprogramm richtig interpretiere, dann könnte das, was er möglicherweise vorhat, boah, wer weiß das bei ihm schon so genau, zum Beispiel über sinkende Unternehmenssteuern kurzfristig steigende Gewinne für US-Aktien bedeuten. Das ist nicht schlecht. Mittelfristig könnte sein Programm natürlich, Stichwort China-Zölle, aber natürlich einen erneuten Inflationsschub auslösen. Und wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, weckt das natürlich Zinsängste. Aber ich würde sagen, das ist jetzt noch nicht das Allerschlimmste bei der Geschichte.
Sie plädieren jetzt für Trump, weil er eigentlich besser für die Börse ist?
Nee, das könnte und würde ich absolut nicht. Ich brauche nie mehr nachzudenken und schon fallen mir viele Gründe ein, ihn nicht zu wählen. Aber darum geht es ja überhaupt nicht bei dieser Fragestelle. Und ich denke, das ist genau das zentrale Problem, wenn man im Moment hinschaut. Man lässt sich von diesen Debatten anstecken. Und ich würde diesen Punkt US-Wahl tatsächlich drehen und sagen, eine Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten wäre kein Grund, reflexartig US-Aktien zu verkaufen. Das lässt sich definitiv sagen.
Wie begründen Sie das?
Ich würde es jetzt gar nicht mal weiter im Detail analysieren wollen. Ich halte letztendlich aber als Konklusion das politische Thema letztendlich nicht für maßgeblich. Die Unternehmensgewinne in Amerika und in diesem Zusammenhang die Frage Soft Landing und damit auch Goldilocks-Szenario auf der einen Seite oder Rezession auf der anderen Seite ist wesentlich wichtiger, als wer nun demnächst der nächste Präsident der Amerikaner wird. Wir reden jetzt tatsächlich einfach mal nur vom Börsenverlauf, nicht von der Weltgeschichte.
Ich kann mir die Frage schenken, wovon Sie ausgehen, Soft Landing oder Goldilocks und Rezession, weil Sie sind ja Risikomanager. Sie sind bereit, das habe ich gelernt, und reagieren auf das, was dann kommt. Dann lassen Sie uns doch gemeinsam in Richtung China springen. Da gab es ja ordentliche Hingucker gerade in den vergangenen Wochen. Fassen Sie doch nochmal kurz zusammen, auch was das für die Börse bedeutet.
Also wenn man China wirklich verstehen will, dann muss man ein paar Jahre zurückgehen. Und China hat hier vor ein paar Jahren einen radikalen Wechsel, also was richtig Grundlegendes in der Wirtschaftspolitik vorgenommen. Tendenziell kann man sagen, weg von marktwirtschaftlichen Freiheiten, die es in China durchaus in Teilbereichen gab, und hin zu mehr kommunistischer Planwirtschaft. Der Bruch des Hongkong-Versprechens, ein Land, zwei Systeme, mit dem Sicherheitsgesetz in Hongkong, war wirklich ein Menetekel. Und es wurde und wird wie in Babylon als Zeichen des Niedergangs angesehen. Man kann das gar nicht anders betrachten. Von außen sieht das so aus, als würde die Kommunistische Partei ihre Macht zementieren wollen. Und es gibt einen ETF, der mit seinem Kursverlauf dieses an die Kette legen des innovativen Tech-Segments in China deutlich zeigt. Das ist in Amerika, wenn man sich den Nasdaq anschaut, gibt es einen ETF, der hat das Börsenkürzel QQQ für den Nasdaq 100. Ist sicherlich der marktführende ETF in Amerika. Sie haben jetzt einen Börsen-ETF aufgelegt mit dem Kürzel CQQQ, also Chinese QQQ. In diesem Kürzel kann man schon genau sehen, was man im Sinn hatte, als man mit diesem ETF ein China-Tech-Pendant an den Markt gebracht hat. Und seit 2021, seit dem Bruch des Hongkong-Versprechens, hat sich der Preis dieses ETFs geviertelt, wird sehr aktiv in Amerika gehandelt. Und sein Tief, dieser ETF im Herbst 2022, erreicht parallel auch zum schwachen Börsenjahr in Amerika und in Europa. Aber anschließend ist der Markt in China nicht wieder nach oben gekommen. Ganz anders als die US- und europäischen Märkte. Er stieg ein wenig, fiel dann wieder zurück auf die Tiefs. Und vor einem Monat hat die chinesische Politik dann ein Rettungspaket angekündigt für den gesamten Markt und besonders für den maroden Immobiliensektor.
Und das kam richtig gut an. Die Kurse sind ja regelrecht explodiert.
Ja, schaue ich auf den CQQQ von 31 auf 51 Dollar und in ein paar Tagen wieder zurück auf 39 Dollar.
Ups, was heißt das jetzt?
Ja, die große Geschichte, nochmal zurück, die ist negativ. Aber das, was die Menschen im Markt bewegt, ist ja immer die Frage, da ist lange nichts passiert, die Kurse sind tief, hat der Markt vielleicht nach unten übertrieben? Das ist natürlich eine gute Frage. Und weitergeführt heißt das eben, was ist das jetzt? Strohfeuer oder Befreiungsschlag, Verzweiflungstat oder strategische Industriepolitik? Was den chinesischen Markt auf jeden Fall nach oben getrieben hat, war zumindest Erwartung auf eine Erholung. Und wenn ich mich im Markt umgeschaut habe, war da eine Menge dabei von FOMO.
Also dieses Fear of Missing Out, die Angst, nicht dabei zu sein, wenn es nach oben geht. War das schon so in China?
Also ich kann den chinesischen Markt analytisch nicht greifen. Die Unternehmensgewinne, dieses I von PE, scheint nicht wirklich bei den Aktionären anzukommen. Und all die Zahlen, die es gerade in Amerika mit hoher Qualität gibt, stehen für China in keiner vergleichbaren Qualität zur Verfügung. Und auf der anderen Seite scheinen mir dann Emotionen und politische Aktionen eine deutlich größere Rolle als in anderen Märkten zu spielen. Per Saldo, die Kursexplosion in China war schon ein echter Hingucker. Erst die Feuerwerksrakete, aber dann eben auch ein Rückschlag. Und nun, auf diesem Level, muss ich jetzt entscheiden, wo der Markt tatsächlich hin will. China ist tatsächlich nicht mein Markt.
Also dann schon eher Nvidia.
Ja, auf jeden Fall. Muss ich echt sagen, was für ein Unternehmen und was für eine Entwicklung. Sag's mal wieder mit einer Zahl. Allein seit Jahresanfang, ich habe heute Morgen, guck jeden Morgen hin, habe ich gedacht, haben sie schon die 200%? Nee, haben sie nicht. Es sind nur 198%. Dennoch, es scheint vielen Marktteilnehmern schwer zu fallen, einen solchen Home Run wirklich mitzugehen.
Schauen wir uns das doch jetzt mal an. 18. Juni, Kursöffnung etwa 140 Dollar. Geschlossen, aber dann 10 Dollar niedriger bei 130. 5. August wurde Nvidia dann fast bei 90 nur noch gehandelt. Das ist ein Rückgang von 35% in 7 Wochen.
Und das steckt alles in den 198% Jahresanfang bis jetzt drin. Aber lassen wir mal diesen Auslöser weg. Das war die ganze Aufregung um ein Designproblem beim neuen Blackwell-Chip und dann hat sich rausgestellt, alles doch nicht so schlimm. Aber gehen wir mal hin auf den 5. August, auf diesen Montag, den man in Japan schwarzen Montag bezeichnet hat. Nvidia öffnet bei 90 Dollar, richtig, und schließt an diesem Tag dann bei 100 Dollar. Und in dieser Woche jetzt hat Nvidia tatsächlich einen neuen Höchstkurs gemacht, über 140 Dollar hinweg. Das heißt einfach, seit diesem Eröffnungskurs, die 90 Dollar, die sie eben brachten, real gehandelt, 5. August, vor gut 2 Monaten sind es schon wieder plus 59%. Was für eine Chance. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch so schwer zu nutzen. China, gehen wir nochmal hin, sah so billig aus, ein echtes Schnäppchen. Und Nvidia sieht zu teuer aus und ein Schnäppchen war Nvidia nicht. Aber die Performance ist schon echt cool.
Dann bleibt uns bei unserer Menükarte noch der Vergleich der Kursentwicklung. Auf der einen Seite die glorreichen 7, die ja auch sehr hoch bewertet sind und alles andere als Schnäppchen sind. Und auf der anderen Seite der Russell 2000 und die Aktien, also die US-Nebenwerte, die ja hinterherhinken, dieser niedrig bewertet sind. Und wir haben jetzt das Thema, genau wie Nvidia, schon das ganze Jahr immer wieder mal diskutiert und interessanterweise nie auf der falschen Seite der Geschichte. Sie hatten in unserem Börsendurchblick von August auf den 11. Juli hingewiesen, der Nasdaq minus 2%, der Russell 2000, also die amerikanischen Nebenwerte, plus 2%. Und damals hatten Sie die These aufgestellt, dass man zu einem späteren Zeitpunkt diesen Tag dann wieder im Rückblick als Wendepunkt erkennen könnte, falls die Nebenwerte tatsächlich die Führungsrolle an den Börsen übernehmen sollten. Machen wir doch mal den Vergleich. Russell 2000 und Nasdaq 100.
Weil mich das Thema interessiert, habe ich immer so eine Tabelle, die mitläuft, wo ich einfach sehe, was ist da in Zahlen, mal abgesehen von den Erwartungshaltungen, den Hoffnungen und dem, was man im Markt so diskutiert. Und wenn man sich das anguckt, Russell 2000 seit Jahresanfang plus 11%, Nasdaq plus 23.
23 zu 11, ich zähle jetzt einfach mal locker mit, ein Punkt für Nasdaq.
Punkt für Nasdaq, klar. Nimmt man jetzt 6 Monate, dann wird das schon ein bisschen enger. Russell 2000 plus 11, auch im 6-Monats-Vergleich, und Nasdaq nicht mehr 23, sondern plus 17.
Okay, aber 2-0 für Nasdaq.
3 Monate, da wird es jetzt schon spannend, wenn wir Richtung Juli denken. Russell 2000 auf 3 Monate minus 0,5 und Nasdaq plus 3.
Also die Zahlen werden kleiner, aber 3-0 für Nasdaq 100.
1 Monat. Russell 2000 unverändert, Nasdaq 100 plus 2%.
Boah, also das ist doch eindeutig. Also 4-0 für Nasdaq 100, also doch nichts mit Wendepunkt?
Es ist wie bei manchen Fußballspielen. Da denke ich auch, wenn ich 4-0 höre, boah, das ist doch eindeutig. Und von den Zahlen her ist das natürlich auch eindeutig. Aber der Verlauf der Entwicklung, das muss man schon im Auge behalten, das sieht seit ein paar Monaten eher wie ein Ringkampf aus und nicht wie ein Fußballspiel. Es ist so ein Hin und Her seit dem Juli. Mal hat das eine Marktsegment die Nase vorn, dann wieder das andere. Interessant aus meiner Sicht ist aber etwas anderes. Und das ist, wie zäh sich dieser Nasdaq hält und wie er es schafft, seine enormen Gewinne aus dem vergangenen Jahr und aus den ersten Monaten dieses Jahres zu verteidigen.
Ja, manch ein Fußballspiel sieht dann auch aus wie ein Ringkampf. Aber verlassen wir den Sport. Was ist jetzt an dieser Konstellation so interessant?
Ja, das ist der Vergleich der Geschichten, die erzählt werden, mit dem Verlauf der Kurse. Es gab seit dem Frühsommer einen richtig großen Abgesang auf die KI-Story und damit auf den zentralen Treiber des Nasdaq in den vergangenen 12 Monaten. Es war so, dass man sagt, die Investition in KI wird sich nicht rechnen. Ab dem Frühsommer wurde diese Geschichte so erzählt. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit wird es sich rechnen, sagt man. Durchaus zu Recht, würde ich sagen, für die kommenden Quartale. Ja, das ist ein Zukunftsgeschäft und es kostet im Hier und Jetzt sehr, sehr viel Investitionsgelder. Stimmt. Aber es ist eben viel Geld, das man hat oder nicht hat und investieren kann oder auch nicht. Europa kann das nicht, Amerika könnte es. Und die Frage ist, ist es jetzt gut investiertes Geld oder ist es zu viel investiertes Geld? Das ist hier die Frage. Wird hier an der Stellschraube der Zukunft gedreht und sieht man die Perspektive? Das ist die eine Variante, der eine Blickwinkel, dass die großen US-Gigatechs auf diesem Feld heute schon die Weichen für ihre weiterhin dominante Zukunft stellen und alle anderen abhängen? Oder sieht man tatsächlich immer nur das nächste Quartal und die nächsten Profitzahlen?
Und was ist jetzt richtig? Was sieht man?
Ja, man sieht mit dem Blick auf den Verlauf des Nasdaq, das war ja unsere Ausgangslage, dass die US-Techs in ihren Expansionskursen bisher gut liegen und dass sie es sich auch besser leisten können, als man im Sommer noch befürchtet hatte.
Aber morgen kann es dann schon wieder anders aussehen.
Ja, das ist so. Weil ich mir nicht darüber jeden Tag neu den Kopf zerbrechen will, haben wir unser Risikomanagement auf mathematische Modelle ausgelagert, damit auch weg von Meinung und Hoffnung. Und wir können damit Trends wie diesen immer weiter folgen, wenn er immer weiter hochgeht, bis er bricht. Natürlich wird er irgendwann und irgendwo brechen, aber das raubt mir noch lange nicht nachts den Schlaf.
Eigentlich ein perfektes Schlusswort. Also wollen wir jetzt hier die Zäsur machen und uns diese Grundsatzfrage, die wir anfangs angesprochen haben, dieses Fass, was Sie aufgemacht haben, wie viel Veränderung braucht eigentlich ein mathematisches Modell und braucht das überhaupt? Wollen wir das für den nächsten Börsendurchblick vornehmen?
Können wir machen. Grundsatzfragen laufen ja nicht weg, Börsen schon. Also hatte das heute natürlich Vorrang.
Risikomanager Martin Weinrauter hat also den Börsendurchblick. Dankeschön.
Gerne.
Und hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann bewerten Sie uns bitte mit 5 Sternen. Das kostet Sie nichts, aber es hilft uns, bekannter zu werden. Leiten Sie diesen Podcast bitte auch gerne weiter an Menschen, die auch vom Börsendurchblick profitieren könnten. Ich bin Andreas Groß von Börsenradio, Europas Börsenradio Nummer 1.
Das war aus dem Börsenradio-Studio der Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.